Vater im Himmel, wir bitten dich jetzt, sende dein Wort. Lass dein Licht aufstrahlen. Amen. Seit Jänner lesen wir ja gemeinsam den Römerbrief. Und nach 17 Predigten über den Römerbrief lesen wir da jetzt in Kapitel 15, in Vers 14, diesen Satz. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin ganz sicher, ihr seid von allem guten Willen erfüllt und seid euch voll bewusst, was Gott für euch getan hat. Darum könnt ihr euch auch selbst gegenseitig ermahnen. Wie bitte? Die römischen Christen sind klug und gut genug. Sie brauchen den Römerbrief überhaupt gar nicht. Wieso hat Paulus dann das alles überhaupt geschrieben? Steht in Vers 15. Ich habe in diesem Brief zum Teil sehr deutliche Worte gebraucht. Aber ich habe den ganzen Brief nur geschrieben, um euch in Erinnerung zu rufen, was die Grundlagen unseres Glaubens sind. Paulus wollte sie an das Evangelium erinnern, an die gute Nachricht über Jesus Christus, die Nachricht, dass Jesus Christus die Menschen zu Gott bringt. Wie alle Menschen haben die Römer ein gutes Vergessnis und sie brauchen immer wieder Erinnerung. Das Evangelium immer wieder hören ist ja so wichtig. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Deswegen feiern wir ja auch immer wieder Abendmahl. Auch heute feiern wir wieder Abendmahl. Paulus hat das Recht, diesen Brief zu schreiben. So sagt er in Vers 15 weiter. Er sagt, und dazu bin ich bevollmächtigt durch den Auftrag, den Gott mir in seiner Gnade gegeben hat. Sein Auftrag ist es, allen Völkern Jesus Christus zu verkündigen. Aber es ist nicht nur eine Pflicht von Gott, sondern es ist auch eine Gnade. Paulus ist begeistert vom Evangelium. Christus verkündigen bringt Freude. Er beschreibt das in drei Abschnitten. Freude über den Dienst in Asien, Freude auf den Dienst in Spanien und in Jerusalem und Freude für die Römer, wenn sie mitdienen. Und wir fangen da an mit dem ersten Abschnitt über die Freude, über den Dienst in Asien. Das ist sozusagen die Nachfreude. So ein Wort, das habe ich erfunden, glaube ich. Die Nachfreude. In den Versen 16 bis 21 erklärt Paulus seinen Auftrag. Es ist sein Auftrag, nicht jüdischen Menschen von Jesus zu erzählen. Dadurch werden sie mit Gott versöhnt. Und ihr neues Leben macht jetzt Gott Ehre. Vers 16, denn er hat mich dazu berufen, Jesus Christus zu dienen und ihn unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Gleichsam als Priester im Dienst der guten Nachricht arbeite ich darauf hin, dass die Menschen dieser Völker eine Opfergabe für Gott werden. Eine Gabe, die Gott Freude macht, weil sie durch den Heiligen Geist selbst heilig gemacht worden ist. Das ist eine gewaltige Ehre, so heilig wie ein Priesterdienst. Und Paulus ist so froh, dass er diese Aufgabe bekommen hat, Menschen von Jesus zu erzählen. Das Evangelium begeistert ihn. Menschen kommen zu Gott. Und Paulus hat das erlebt, wie er ab Vers 14 berichtet. Wenn ich darauf vor Gott stolz sein kann, dann nur, weil Jesus Christus mich in seinen Dienst genommen hat. Menschen aus allen Völkern haben sich Gott im Gehorsam unterstellt. Ich nehme das nicht als meine Leistung in Anspruch. Christus hat es bewirkt durch mein Reden und Tun, durch erstaunliche Wunder, in denen Gottes Geist seine Macht erwies. So war es mir möglich, von Jerusalem aus in weitem Bogen bis nach Illyrien, das heißt bis an die Grenze von Istrien, die gute Nachricht von Christus zu verbreiten. Paulus ist froh und stolz über das, was Gott getan hat. Menschen sind gläubig geworden. Paulus hat etwas gesagt und getan, aber in Wirklichkeit hat Jesus Christus gewirkt. Jesus wirkt und bestätigt den Auftrag von Paulus. Kein Wunder, dass Paulus sich so freut. Überall in Kleinasien, überall im Osten des Reiches, von Jerusalem bis nach Albanien, hat Gott ihn dafür verwendet. Natürlich gibt es jetzt dort immer noch Millionen von Menschen, die die gute Nachricht von Jesus nicht gehört haben. Aber Paulus ist fertig mit seinem Pionierdienst. Das war sein Auftrag. Es gibt jetzt stabile Gemeinden in der Region, die sich selbst ernähren können und die ihre Umgebung mit der guten Nachricht von Jesus erreichen. Er hat es erlebt. Menschen werden verwandelt durch die Kraft des Heiligen Geistes, steht in Vers 16. Das geschieht, wenn sie die gute Nachricht über Jesus hören. 16, 19 und 20 berichtet er davon. Und wenn sie das auch verstehen, dann werden sie verwandelt. Wir feiern heute noch miteinander das Abendmahl. Wir feiern, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Unsere Rebellion gegen Gott hat er dort getragen. Er ist gestorben, damit wir leben. Er rettet uns vor dem gerechten Gericht Gottes über unser egoistisches Leben. Und das ist eine spektakulär gute Nachricht. Kein Wunder, dass er sich so freut darüber. Wer das versteht und annimmt, der lernt Gott kennen. Und der unterstellt sich Gott dann im Gehorsam. So machen die Menschen dann Gott Freude. So nimmt Gott sie gerne an, wie das in Vers 16 steht. Und das alles macht Gott selbst. Gott dient durch Paulus. Er, also Gott, heiligt die Menschen. Er wirkt, er schenkt Kraft und auch Zeichen. Und das tut er bis heute noch. Wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann freuen wir uns genau darüber. Wir freuen uns, denn das Evangelium bringt uns zu Gott. Bist du nahe bei Gott oder bist du fern von Gott? Willst du ohne Gott leben? Lehnst du ihn ab innerlich? Das ist das, was uns im Inneren unheilig macht. Das bedeutet ganz anders als Gott. Und fern von Gott lebt sich dann unser Egoismus aus, unsere Selbstsucht. Aber Gott greift ein, auch in deinem Leben. Wenn du verstehst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, dann lernst du Gott kennen und dann unterstellst du dich seiner Leitung. Er vergibt dir. Er macht dich sauber. Er gibt dir ein neues Herz. Er nimmt dich mit Freuden an. Vor einiger Zeit war ich bei einem persischen Gottesdienst dabei und einer der Pastoren hat erzählt, wie er gläubig geworden ist. Ein Iraner, der als Flüchtling nach Österreich gekommen ist. In Österreich hat er Gläubige kennengelernt. Die haben mit ihm in der Bibel gelesen. Und eines Abends, eines Nachts hat er einen Traum gehabt. Er hat geträumt, dass er gekreuzigt wurde. Aber es hat nicht wehgetan und es war kein Blut da. Und der Traum hat ihn natürlich sehr beschäftigt. Und einige Tage später hat er hat darüber nachgedacht und dann hat er verstanden. Das ist genau das, was die Christen sagen. Christus ist gekreuzigt worden. Er hat die entsetzlichen Schmerzen ertragen. Bei ihm ist Blut geflossen. Aber er hat es für mich getan. Ich bin mitgekreuzigt worden, aber ich muss die Schmerzen nicht selbst tragen. Er hat es für mich getan. Ich bin mitgekreuzigt. Er hat alles erlitten. Ich bin frei. Und so hat der Mann das Kreuz verstanden und er ist Gott begegnet und er ist ein neuer Mensch geworden. Ein neuer Mensch. Und wenn du noch nicht von Jesus befreit worden bist, von deiner Gottesferne, von deiner Schuld, dann geh heute nicht hier heraus, ohne mit Jesus gesprochen zu haben. Sag ihm ganz klar, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Unterstell dich seiner Leitung. Bitte ihn um Vergebung. Das ist das Allerwichtigste, was ich heute sage. Und weil es so wichtig ist, nehmen wir uns jetzt gleich ein bisschen Zeit der stillen Reflexion, wo du still mit Jesus reden kannst. Zeit für stilles Gebet. Jesus ist da, er lebt. Und wenn du jetzt mit ihm reden möchtest, ohne laute Worte zu sagen, dann tu es. Das Evangelium bringt uns zu Gott. Das ist eine gewaltige Freude. Und Paulus hat eine Riesenfreude, eine Nachfreude über seinen Dienst in Asien. Und er hat auch eine Vorfreude, das ist jetzt wieder ein echtes Wort, Eine Freude auf den Dienst in Spanien und in Jerusalem, sind die nächsten Verse. Paulus wollte schon so oft zu den Gläubigen in Rom kommen, aber er war eben noch nicht fertig im Osten. Jetzt ist er fertig und er sehnt sich nach ihnen, wie er ab Vers 22 schreibt. Weil mich diese Aufgabe ganz ausgefüllt hat, war ich bisher immer verhindert, zu euch zu kommen. Jetzt finde ich in diesen Gegenden für mich nichts mehr zu tun. Es ist aber seit vielen Jahren mein Wunsch, euch zu besuchen, wenn ich nach Spanien reise. So hoffe ich nun, dass ich euch auf dem Weg dorthin sehen kann und von euch für die Weiterreise mit allem Nötigen ausgestattet werde. Doch vorher möchte ich mit euch zusammen sein und mich dadurch stärken. Paulus sagt nicht, Asien ist fertig, jetzt gehe ich in Pension. Paulus sagt, Asien ist fertig, auf geht's nach Spanien. Und auf dem Weg nach Spanien braucht Paulus einen Stützpunkt. Er braucht Christen, die ihn unterstützen, die ihn praktisch weiterhelfen, aber die ihn auch finanziell unterstützen. Und er will sie natürlich auch unterstützen, das hat er schon in Kapitel 1 gesagt. Aber er will nicht lange dort sein, weil er auf dem Weg nach Spanien ist. Er freut sich schon auf seinen Dienst in Spanien. Er ist so begeistert vom Evangelium. Und er will, dass viele Menschen das noch hören. Es ist sein Auftrag, Christus allen Völkern zu verkünden. Auf geht's nach Spanien, über Rom. Aber vorher muss er noch einen 2628 Kilometer langen Umweg machen. Habe ich auf Google Maps ausrechnen lassen. Es ist Luftlinie. Luftlinie, 2628 Kilometer. Also kannst du dir vorstellen, wie das in Wahrheit, was das für ein Umweg ist. Ein Umweg nach Jerusalem. Wegen einer Hilfsgütersammlung für Bedürftige. Lest die Verse 25 bis 29 vor. Zunächst gehe ich jetzt nach Jerusalem, um der Gemeinde dort Hilfe zu bringen. Die Christen in Mazedonien und Achaia haben nämlich beschlossen, für die Armen der dortigen Gemeinde Geld zu sammeln. Sie haben sich freiwillig dazu entschlossen und sie stehen ja auch in deren Schuld. Als Angehörige der anderen Völker haben sie am geistlichen Reichtum der Christen in Jerusalem Anteil bekommen. Dafür müssen sie ihnen nun auch mit irdischen Gütern aushelfen. Wenn ich diese Angelegenheit zum Abschluss gebracht habe und ihnen den Ertrag der Sammlung ordnungsgemäß übergeben habe, möchte ich auf dem Weg über euch nach Spanien reisen. Ich weiß, dass ich in dem vollen Segen Christi komme, wenn ich zu euch komme. Die gute Nachricht von der Liebe Gottes in Jesus zu allen Menschen, die verändert uns. Und wir fangen auch an, Menschen zu lieben. Diakonie ist ein natürliches Ergebnis des Evangeliums, denn das Evangelium bringt uns zusammen. Wir werden selbstlos, so wie Paulus zum Beispiel. Der weiß, dass er nicht der super Apostel ist, sondern dass Gott alles gewirkt hat, was in seinem Dienst geschehen ist. Wir werden selbstlos und fangen an, einander praktische Liebe zu zeigen. Das Evangelium verbindet uns. Und diese Liebe zwischen uns, die zeigt sich ganz praktisch. Wir beten füreinander und wir helfen den Bedürftigen. Wenn da in dem Text steht, Geld sammeln, dann steht wörtlich da, Gemeinschaft machen. Dieses Wort Gemeinschaft, Koinonia, das steht da. Gemeinschaft unter Gläubigen im Neuen Testament zeigt sich immer konkret in praktischer Liebe. Geld für die Armen oder zum Beispiel der Familie Kucher am Samstag beim Übersiedeln zu helfen. 27.06. Samstag, Übersiedelung Familie Kucher. Schreibst du gleich in deinen Kalender rein. Hol deinen Kalender raus, schreibst du auf. 27.06. am Samstag helfen wir der Familie Kucher beim Übersiedeln. Das schafft Gemeinschaft zum Angreifen. Das bringt die Menschen nicht nur so ein bisschen in der Theorie zusammen. Na, da zeigt sich, das Evangelium bringt uns zusammen. Nachfreude, Vorfreude, Mitfreude. Und jetzt geht es um Freude für die Christen in Rom, die Verse 30 bis 33. Paulus lädt die Christen in Rom ein, sich an seinem Dienst zu beteiligen und mit ihm Freude zu erleben, wenn Christus verkündigt wird. Denn das Evangelium bringt uns raus. Es bringt uns raus. Sie kriegen jetzt die Chance, ihm zu helfen, nach Spanien zu kommen. Und sie kriegen die Chance, für ihn zu beten, Vers 30. Ich lese wieder vor, Vers 30. Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus und bei der Liebe, die der Heilige Geist schenkt, ermahne ich euch inständig, mit mir zu kämpfen. Betet für mich zu Gott, dass ich vor den Nachstellungen der Ungläubigen in Judäa gerettet werde und dass mein Dienst, also meine Diakonie, steht da, meine Diakonie für Jerusalem von den Gläubigen dort gut aufgenommen wird. Dann kann ich, wenn Gott es will, voll Freude zu euch kommen und mich bei euch von den Mühen erholen. Gebet ist eine ganz einfache und wesentliche Art, wie die Römer mitmachen können bei dem Dienst von Paulus. Das könnten wir doch eigentlich auch tun, oder? Wir könnten für Christen beten. Beten wir für einige Christen in Pioniersituationen. Ich denke da besonders an die Familie Fritz, an Markus und Maria Fritz mit dem Kian. Sie dienen Jesus in der Gegend in Europa, wo es am wenigsten Christen gibt. In einer kleinen Stadt in Sachsen, in Pirna, sind sie Gott. Und Markus schließt noch gerade seine Ausbildung ab, seine theologische Ausbildung. Maria hat eine schwere Kopfoperation gehabt und erholt sich von dieser Operation, die braucht unser Gebet. Und es geht ihr jetzt mittlerweile schon so gut, dass sie schon wieder daran denkt, 20 Stunden zu arbeiten. Da hat es schon auch Vorstellungsgespräche gegeben. Und jetzt kann man dafür beten, dass sie die richtige Arbeit findet zum richtigen Zeitpunkt. Und dann, wenn die Ausbildung fertig ist, dann ist natürlich die Frage, in welcher Stadt in Ostdeutschland werden Sie jetzt längerfristig dem Herrn dienen? Beten wir miteinander jetzt gleich für die Familie Fritz. Zeig kurz auf, wenn du für sie beten willst. Ja, danke. Wer möchte noch? Ja, super, danke. Beten wir für sie und... Da sind die Gebetsanliegen, die hat mir der Markus gestern noch geschickt. Beten wir. Amen. Ja, wir danken dir so sehr, Herr Jesus, dass du den Markus und die Maria mit dem Kian zusammen da nach Pirna geführt hast und dass sie dir dort dienen. Wir bitten dich jetzt, dass du ihnen dabei hilfst, die gute Nachricht zu verkündigen und dass sie erleben, wie dein Geist wirkt, dass Menschen verwandelt werden und ja, dass Menschen zu dir kommen, weil das Evangelium bringt uns zu dir. Und wir bitten dich auch für den Markus besonders, dass er seine Arbeit gut abschließt, seine Prüfungen noch gut schafft, die zum Schluss noch dran sind. Und hilf ihm auch, die Verantwortung in der Familie zu tragen. Und wenn er jetzt mehr daheim machen muss oder das vieles übernehmen muss, weil die Maria noch nicht so stark ist, dann hilf ihm auch dabei. Gib ihnen allen gemeinsam Geduld und Mut. Herr, bewahre du sie und ja, lass, dass sie die Freude erleben, von der Paulus spricht in dem Text. Amen. Gott hat das Gebet gehört und Gott hat auch das Gebet der Römer erhört. Paulus ist ja dann tatsächlich gekommen nach Rom, voller Freude und mit dem vollen Segen Christi. Allerdings nicht so, wie er sich es vorgestellt hat. Er ist in Ketten gekommen als Angeklagter und war zuerst mal 2 Jahre lang im Hausarrest. Gott erhört dieses Gebet auf seine Weise, in seiner Souveränität. Nachfreude, Vorfreude, Mitfreude, was ziehen wir da heute für Schlüsse? Das erste ist, das Evangelium bringt uns zu Gott. Danken und loben wir Gott dafür. Und für alle, die noch fern von Gott sind, bitte, bitte komm zu ihm. Wenn du wissen möchtest, wie das genau geht, dann komm später auf mich zu und wir reden drüber. Das Evangelium bringt uns zusammen. Wir beten füreinander und wir helfen den Bedürftigen. Ich habe euch ein paar Möglichkeiten gesagt, wir haben schon mehrere gehört heute in dem Gottesdienst, aber seid selbst kreativ. Und das Evangelium bringt uns auch raus. Es ist Teil von unserem Auftrag. Christus verkündigen ist auch unser Auftrag. Unsere Gemeinde ist Teil von diesem Auftrag. Es ist nicht umgekehrt, dass der Auftrag auch Teil von unserer Gemeinde ist. Ja, vor einiger Zeit war Klaus Eickhoff bei uns und der hat es so dargestellt. Es ist eben nicht so wie in diesem Bild. Das ist ein falsches Bild von unserer Gemeinde. Das ist didaktisch ganz schlecht, wenn man mit dem Falschen anfängt. Aber jetzt habe ich es schon gemacht, tut mir leid. Also es ist nicht so, dass wir in der Gemeinde halt verschiedene Sachen machen und eines davon ist halt auch, da so klein unten ein bisschen Christus verkündigen. Das, was Gott in der Welt halt so tun will, vor allem. Nein, die Gemeinde tut nur eines. Christus verkündigen. Aber wir tun das auf die unterschiedlichsten Weisen. In welcher Gemeinde von den beiden wärst du lieber? Wo zieht es dich eher hin, wenn du beseelt bist von Jesus Christus, von dieser Liebe des Heiligen Geistes, von der Paulus da schreibt? Unsere Gemeinde hat eine glasklare Vision. Bist du da dabei? In unserer Gemeindeordnung steht es ganz glasklar. Ganz am Anfang steht das in unserer Gemeindeordnung. Die Gemeinde sieht ihre Aufgabe hauptsächlich darin, den dreieinigen Gott zu verherrlichen. Deswegen bemüht sie sich, Menschen mit dem Wort und Willen Gottes bekannt zu machen. Das ist das Erste, worum diese Gemeinde sich bemüht, Menschen mit dem Wort und Willen Gottes bekannt zu machen. Das ist unsere ganz klare Vision. Wenn du in dieser Gemeinde mit dabei bist, dann hast du auch eine Aufgabe in dieser großen Vision. Nicht jeder von uns wird ein Pioniermissionar. Aber wieso sollten wir jetzt nicht sagen, dass vielleicht 10 von uns da sitzen, die Gott dazu beruft? Bete mal zum Herrn, dass er dir klar zeigt, dass er dich nicht zum Pioniermissionar berufen hat. Viele von uns erreichen Menschen in ihrer Umgebung und das passiert auch in diesem Raum hier, in diesem Gemeindehaus. Viele erreichen Leute mit der guten Nachricht. Viele von uns laden Menschen ein, Jesus kennenzulernen. Der Wolfgang Hammerschmidt hat mir erzählt, vor 2 Wochen, ist er auf dem Weg zur Gemeinde, also zum Gemeindehaus, zum Gottesdienst, bei der Ampel stehen geblieben. Eine Frau hat gesehen, der hat die Bibel in der Hand und sie hat ihn gefragt, ist da eine Kirche in der Nähe? Dann hat er sie gleich mitgenommen. Es war nicht dieselbe Kirche, in die sie normalerweise geht, aber es hat ihr gut gefallen. Viele von uns laden Menschen ein, Jesus kennenzulernen. Und viele von uns arbeiten in dieser Gemeinde mit, vom Handwerk bis zur Buchhaltung, weil die Gemeinde das Ziel hat, Jesus zu verkündigen. Und immer wieder gibt es so ganz spezielle Projekte, zum Beispiel das Jungschallager. Das ist eine enorm wichtige Sache, eine tolle Art, wie wir als Gemeinde uns daran beteiligen, Christus zu verkündigen. Also geht es nachher zu Johanna hin und lasst es euch aufschreiben. Aufbau, Abbau, das braucht es jetzt besonders. Ein anderes Beispiel für so ein Projekt ist Reach Wells. Das ist ein Einsatz für Jugendliche im Sommer. Die Jugendlichen sind dann so unsere Pioniere. Die schicken wir raus da in Wells, auf die Straße, ins Schwimmbad, überall. Und wir sind so ihr Stützpunkt, so wie die Christen in Rom für den Paulus. Wir geben ihnen Essen, Freundlichkeit, einen Platz zum Schlafen, das ist allerdings hart, und Strom und schauen. Und wir helfen, wo es gerade geht. Frag einfach den Martin Berger nachher, wo du helfen kannst bei Reach Wells. Ich habe ihm das gesagt, weil ich vertraue darauf, dass die Predigt etwas bewirkt in der Gemeinde. Deswegen habe ich dem Martin Berger gesagt, er soll darauf vorbereitet sein. Er ist gerade bei den Kindern oben, aber er soll darauf vorbereitet sein. Also wenn ihr zu ihm kommt nachher und sagt, wo kann denn ich mitmachen bei Reach Wells, der Martin wird eine Antwort haben auf deine Frage. Wir beneiden vielleicht den Paulus, weil er so klar gewusst hat, was sein Auftrag ist, was seine Aufgabe ist. Aber so anders ist es mit uns nicht. Das Evangelium stellt uns in Gottes große Mission hinein, um Gottes Willen Verlorene retten. Es gibt keine größere Aufgabe. Das ist die Mission, die große Mission Gottes selbst. Das ist Gottes Ziel. Demgegenüber verblassen meine anderen Ziele. Was sind zurzeit so meine Ziele? Die Schule überleben, den Sommer genießen, einen Zaun im Garten bauen. Gottes Ziel ist, Menschen in seine Liebe, in seine ewige Liebe zu holen. Durch das Evangelium von Jesus Christus. Gottes Ziel ist, die Vorhersagen aus dem Alten Testament wahr werden zu lassen, die wir letzte Woche nicht einmal überflogen haben. Jetzt können wir sie uns anschauen. Kapitel 15, Vers 9, da gehen die los. Da steht eben, so haben es die heiligen Schriften vorausgesagt. Denn es heißt dort, dafür will ich dich, Herr, preisen unter den Völkern und deinen Ruhm besingen. Weiter heißt es, jubelt ihr Völker, zusammen mit Gottes erwähltem Volk. Und weiter, preist den Herrn alle Völker, rühmt ihn ihr Nationen alle. Und der Prophet Jesaja sagt, der Nachkomme Isais, das ist Jesus, wird aufstehen, um über die Völker zu herrschen. Auf ihn werden alle Völker ihre Hoffnung setzen. Das ist das große Ziel von Gott. Und wir sind da mittendrin. Wir spielen da eine Rolle. Wir sind mit dabei, wir sind gemeint. Und wir erleben diese Freude, die Nachfreude, die Vorfreude, die Mitfreude. Wir jubeln über Gott, wir preisen ihn, wir rühmen ihn, wir hoffen auf diesen Jesus. Und durch uns hören noch viel mehr Menschen von ihm. Durch uns, durch diese Gemeinde. Und du mittendrin. Bringt dich das zum Jubeln? Dann feier jetzt mit uns das Abendmahl. Bringt dich das zum Trauern? Und du gehörst Jesus, aber du fühlst dich weit weg von ihm. Du gehörst Jesus, aber es steht was zwischen dir und anderen Menschen. Du gehörst Jesus, aber du verkündigst ihn nicht. Dann kehr um. Bitte Jesus jetzt um Vergebung im stillen Gebet. Deswegen ist er für dich gestorben. Und dann fang neu mit ihm an. Wir nehmen uns ganz kurz Zeit für dieses stille Gebet, falls es für dich dran ist, ihn um Vergebung zu bitten. Und falls nicht, dann juble ihn still an. Der Herr sagt in seinem Wort, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Missetat. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Wir erinnern uns jetzt gemeinsam daran, was Jesus getan hat. Er ist die gute Nachricht. Er ist das Evangelium. Er bringt uns zu Gott. Er bringt uns zusammen. Er bringt uns hinaus. Ich lese jetzt aus dem 1. Korintherbrief im Kapitel 11, ab Vers 23. Vom Herrn selbst stammt die Anweisung, die ich an euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit ihr euch erinnert, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist der neue Bund Gottes, der mit meinem Blut besiegelt wird. So oft ihr daraus trinkt, tut es, damit ihr euch erinnert, was ich für euch getan habe. So oft ihr also dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Georg, darf ich dich bitten, dass du für Brot und Wein dankst?